Anfang der 2000er Jahre erscheint dann dieser Brief in der britischen Wochenzeitschrift The Economist. Der Autor beklagt, dass russische Muslime ebenso als Immigranten bezeichnet würden wie Zuwanderer aus Europa und den USA. Im Gegensatz zur ökonomischen und politischen Migration in der Folge der nordamerikanischen Kolonialabenteuer hätten sich die Muslime vor den orthodoxen Christen in Russland niedergelassen. Der Economist ist eigentlich eher ein hartes Publikationsorgan, selten sanft. Und dennoch gab es so eine Art romantische Formulierungslust nach der Invasion des Irak. Und man verwies auf Russland und auf die Erfahrung mit den Muslimen. Das war eine gewisse Chuzpe, dass letztendlich der Economist Putin aufforderte, etwas zu tun, was die Zeitschrift vom eigenen Staatschef, von der eigenen Regierung niemals gefordert hätte. Die Geschichte Russlands als Kolonialmacht. Schwierig war Russland eine Kolonialmacht? Ja und nein. Es gibt eine Art Binnenkolonialisierung. Das heißt, eine spezifische Beziehung zwischen den gebildeten Eliten und den Massen, die wir durchaus vergleichen können mit der Kolonialisierung Afrikas, Asiens und Amerikas durch europäische Staaten. Das ist eine These, die Alexander Atkin vertritt. Die meisten von uns kennen Edward Said und seine bahnbrechende Studie Orientalismus. Als dieses Buch erschien, war es ein sehr, sehr wichtiges Gegengewicht angesichts dessen, was über viele Jahre erschienen war zum Thema Westen, Osten und die Muslime.
So I'd like to just focus on two things, this idea that knowledge and domination almost
konzentrieren wir uns auf zwei Aspekte. Einmal, das Wissen hat immer mit Macht zu tun und die Konstruktion des anderen dient vor allen Dingen der eigenen Bequemlichkeit. Wenn es beim Orientalismus aber um die Konstruktion des anderen geht, dann weil dieser andere einem selbst bequem ist. In erster Linie geht es jedoch um Herrschaft. 1804 gründete Zar Alexander I. in den Provinzen des Russischen Reichs per Dekret drei Universitäten in Kharkow, Vilnius und Kasan. Bis dahin waren Moskau und Sankt Petersburg die einzigen Zentren einer höheren Bildung in einem Land gewesen, das so groß war, dass auf seiner Fläche die USA und Europa gemeinsam bequem Platz hätten. Kasan? Das war eigentlich eine logische Entscheidung. Die Hauptstadt des heutigen Tatarstans verfügt über eine Moschee in ihrem Kreml, die Katharina die Große in der Festung in Auftrag gegeben hatte. Und Alexander Herzen, der Held unseres 13th Months Against Time, kommentiert das wie folgt. Wenn, wie Peter der Große prophezeite, Russland angerufen wurde, um den Westen mit Asien und Europa mit dem Osten vertraut zu machen, dann ist Kasan zweifellos die wichtigste Station auf dem Weg europäischer Gedanken nach Asien und des asiatischen Wesens nach Europa. Nach den ersten stolpernden Schritten und Anfangsschwierigkeiten eröffnete die Bundesuniversität Kasan als erste Hochschule Europas eine Fakultät für Mongolei-Studien. Sie wurde geleitet von Professor Josef Kowalski, dem späteren Dekan für Philologie und Geschichte der Uni Warschau. 1843 schrieb ein deutscher Adliger, dass es eine derartig reiche Sammlung asiatischer Handschriften in keiner anderen Bibliothek auf der Welt gäbe. Lange Zeit kam die äußere Bedrohung der mittelalterlichen Russlands aus der Steppe, einer Ökoformation, die ohnehin nur fiktiven Grenzen zwischen Europa und Asien verwischt. Die Steppe ist angesichts der vielen gedachten Ost-West-Widersprüche ein geologischer Mittelfinger. In Kurban Said's Ali and Nano beschreibt der Erzähler die Muslime als ein Wüstenvolk, die das einfache Terrain lieben, während die Europäer als Anhänger der Komplexität Freunde des Waldes sind. Doch was ist die Steppe, wenn nicht eine Wüste, die vergibt eine gekappte Prärie? Nur selten verständigten sich Russland und der Westen, insbesondere wenn es um das sensible Thema der russischen Geschichte ging. Doch wenn es Einigung gibt, dann sind wir verwirrt. Was nun? Öffentliche Manifestationen der Zuneigung von Saudi-Arabien und Israel, abgesehen von der jüngeren dinglichen Geschichtsschreibung, gibt es einen verstörenden Konsens in der öffentlichen Vorstellung über das mongolisch-tatarische Vermächtnis Russlands. Alles von gemeißelten Wangenknochen bis zur Feudalwirtschaft, nicht funktionierenden Toiletten bei den Olympischen Spielen in Sotschi und orientalischem Despot wird der Jurte der Goldenen Horde vorgelegt. Kievan Rus' Beziehung zu den beiden Turkföderationen an der Südgrenze, den Petschenegen und den Polopzi, war weitaus nuancierter als gedacht. Natürlich gab es Überfälle und natürlich ganze Kriege, denn auch herrschte öfter Frieden als Konflikt. Zweimal im 10. Jahrhundert schloss man ein Bündnis gegen Byzanz und im 11. Jahrhundert hatten fast alle russischen Prinzen türkisches Blut. Schließlich führte der Weg ins Herz eines Khans nicht selten über seine Tochter. Am meisten profitierte von der mongolisch-tatarischen Herrschaft kein anderer als die Institution, die heute das Feuer des historischen Revisionismus immer wieder neu entfacht, die orthodoxe Kirche. Ironischerweise, dank der traditionellen religiösen Toleranz der Steppe, konnte die Kirche den Gläubigen dienen und musste, solange sie für die Gesundheit des Khans betete, nicht einmal Steuern zahlen. Womit sie in eine Zwickmühle geriet, bedeutete dies doch gleichzeitig für den sofortigen Untergang aller Mongolen und für die Gesundheit des Khans zu beten. Das ist das, was wir als metaphysische Splits bezeichnen. Das sind Splits des Geistes. Wie schafft man es, zwei Ideen zusammenzufügen, die im Grunde sich gegenseitig ausschließen, die nicht miteinander kompatibel sind, die eigentlich nicht mit einer Stimme gesprochen werden können? Egal, ob es die Berliner Mauer ist, die chinesische Mauer, miteinander konkurrierende Narrative, gleichgültig. Russische Internet-Trolle geben es sicherlich nicht gerne zu und russische Patrioten auch nicht, aber der Adler im russischen Wappen fliegt in zwei Richtungen. Anders als die eher monogamen polnischen und deutschen Adler blickt der russische nach Ost und West. Der zweiköpfige Adler dehnt seinen Einflussbereich sogar auf beide Lebensbereiche aus, den weltlichen und den religiösen, und knüpft so an die byzantinische Wappenkunde, die die Herrscher als Stellvertreter Christi auf Erden sah, an. Viele russische Orientalisten antizipierten das bereits ein halbes Jahrhundert vor Edward Said. Im Grunde kristallisiert sich die Dichotomie zwischen Ost und West genau in diesem Bild, was aufgreift, dass man auf der einen Seite Christentum und Islam hat, auf der anderen Seite die Vorstellung römischer Hochzivilisation und Barbaren. Die erste Aufnahme der großen Debatte im 19. Jahrhundert zwischen Zapadniken, also den Verwestlichern, und den Slavophilen, die meinten, Russland sollte sich auf seine türkischen, finnischen, ugrischen und persischen Wurzeln besinnen, machte ein Mann, den beide Seiten irrigerweise für sich reklamierten. In seinen philosophischen Schriften argumentiert Pjotr Jakowlewitsch Tschadejew, dass Russland so rückständig sei und so wenig zum globalen Fortschritt beizutragen habe, dass es besser wäre, beginne es von vorn. Die Slavophilen hätten vielleicht bemerken können, dass das Traktat auf Französisch geschrieben war, nicht die erste Sprachwahl für jemanden, der auf die Rückkehr zu den Ursprüngen Russlands vor Peter dem Großen wartet. Die Veröffentlichung des Aufrufs war jedenfalls skandalös genug, um den zuständigen Redakteur nach Sibirien zu verbannen und Tschadejew für verrückt zu erklären. Dies war der erste Fall, bei dem Russland auf die Psychiatrie zurückgriff, um einen Kritiker zum Schweigen zu bringen. Wahrscheinlich würden wir heute jemanden wie Tschadejew als Tiger Mom bezeichnen. Er war wirklich Patriot und er war wirklich jemand, der Russland mit aller Härte liebte. Er schrieb auch noch einen anderen Text mit dem Titel Apologies of a Madman, Entschuldigung eines Verrückten, ebenfalls in französischer Sprache. Und das, als müsse er noch Pathos nachladen. Also er wurde verhaftet und unmittelbar danach schrieb er dann diese Erklärung an seine Landsleute, beginnt mit Zitaten von Coleridge und dem Apostel Paulus und bestimmt damit den Ton seiner delikaten Aufgabe, nämlich wie biedere ich mich bei den Zielscheiben meiner Fehlschüsse an. Wie ihre postkolonialen Nachfahren in Europa, in Westeuropa und etwa 60 Jahre später den USA, argumentierten russische Orientforscher zum Anfang des 20. Jahrhunderts, dass die Kategorien Ost, West, Europa und Asien politisch und kulturell determinierte Konstrukte wären. Wassily Berthold, einer der führenden Vertreter dieser Disziplin, behauptete, dass die moderne Wahrnehmung der Ost-West-Spaltung sich während der Aufklärung herauskristallisierte. Diese verband sich mit dem Narrativ von der römischen Wahrnehmung der eigenen Höherwertigkeit gegenüber dem Orient und christlichen Vorurteilen gegenüber dem Islam und übertrug so die Trennung des christlichen Westeuropas vom Rest der Welt auf die vorchristliche Zeit. Auch Alexander Herzen ist eine interessante Figur. Als jemand, der gleichermaßen abstrakt denken und konkrete Vorschläge machen konnte, war Herzen dieses seltene Juwel eines politischen Denkers, insbesondere im radikalen 19. Jahrhundert. Heute wird er kaum noch gelesen, aber er ist vielleicht der wichtigste Erinnerungsschriftsteller des letzten Jahrhunderts. Er war bis zu den Revolutionen von 1814 ein Slavanik. Ein Slavanik, danach änderte er seine Position aber und bewegte sich etwas stärker in Richtung Philister. Er macht die chinesischen Schuhe deutscher Herstellung, die Russland 150 Jahre lang tragen musste, dafür verantwortlich. Wann auch immer aber Russland sich strecken konnte, versuchte es, neue, frische Energie zu schaffen. Die in Deutschland hergestellten chinesischen Schuhe, die Russland 150 Jahre tragen musste, haben zu vielen schmerzhaften Blasen geführt, doch der Schaden war nicht von Dauer. Denn wann auch immer Russland die Chance hatte, die Glieder zu strecken, entsteht eine frische, junge Energie, schrieb Herzen. Jede Konversion, gleichgültig von welcher Konfession in welche, ist ein solcher Prozess des Werdens und das wie auch die Tatsache, dass eine Vielzahl von Tataren und Mongolen, Entschuldigung, eine Vielzahl von Russen für sich beanspruchen, tatarisches und mongolisches Blut zu haben, sich positionieren, wie sie sich positionieren. Die Christianisierung Russlands erfolgte über Wladimir den Ersten. Einer der Kritiker des Eurozentrismus betont, dass Wladimir eigentlich letztlich lieber die Entscheidung getroffen hätte, Russland möge muslimisch werden und eben nicht christlich. Damit isolierte Wladimir ja Russland von der muslimischen Welt. Es gibt in jedem Fall auch eine recht bekannte Passage aus den Chroniken, in denen Prinz Wladimir die Frage sich stellt, ob der Islam nicht die neue Religion für Russland sein solle. Die Konvergenz, in der sich die kulturelle Identität Russlands überschneidet mit dem mystischen Islam, ist in diesem Zusammenhang ebenso interessant. Traditionell wird die Logik ja als etwas Trockenes und Böses gesehen und Logik kommt vom Teufel dieser Welt. Das Wichtigste ist Gefühl, Emotion, Tränen, Träume und das rätselhafte Emotion wird damit ein positiver Wert zugeschrieben. Anders als die kulturellen Werte der Aufklärung steht Emotion da. Dann gibt es die Versuche der Sufis, ein Gleichgewicht zu schaffen zwischen den Anforderungen der Transzendenz und der Immanenz, was wiederum erklärt, warum ihnen diese paradoxen Statements insbesondere gefallen, die das Gesetz des Nicht-Widersprüchlichen so gerne ignorieren, wenn sie sich in Aphorismen manifestieren oder in ihren Gedichten. Die Taufe Russlands erfolgte da, wo heute die Krim ist, die wir ja aktuell immer wieder im Kopf haben. Und im Grunde können wir sagen, dass die Krim Russlands erster Orient war. Trotz vieler Jahre asiatischer Nachbarschaft bezog man sich letztendlich in Russland immer wieder auf die anderen als die anderen, die eben nicht rational sind, die faul sind im Vergleich zu einem selbst. Und konstituiert das eigene Ich als rational und pragmatisch. Die Krim wurde annektiert und Katharina die Große organisierte eine große Expedition. Und es gibt nicht wenige Autoren, die das, was damals stattfand, als Fett kontinuierlich bezeichnen, als eine Art historisches Berghain, wenn Sie so wollen. Interessant ist in diesem Zusammenhang das Narrativ Russlands als Kolonialreich.
Поэт из разных душ и наплеменьях, конечно, должно быть пчелой и брать сок чистый и всего. Мы все пришельцы. Ты и я. Вселенная поприще для нас. Отечество не здесь, но там. Прощайте и прибудьте верны. Алле и Белому Царю. Никто другой, лишь Он един, да будет вашей главой. I just realized, actually, in the English translation, we even lose the idea of Tawhid, of the unicity of God, that is...
Die Idee der göttlichen Einheit ist ein sehr wichtiges Element in diesem Text von Semyon Babarov. Es gibt ein Buch über die Gärten, das am Hof gelesen wurde, und Norbert Elias schreibt in The Court Society, dass die Gärten in einem absolutionistischen Regime eine Art der Selbstdarstellung der königlichen Macht sind, eine perfektere Annäherung an die Ideale des Königs, als sich in seiner Kontrolle und Unterwerfung des Volkes manifestieren. Katharina die Große gibt bei Hablitz einen botanischen Studienauftrag. Er ist russisch-deutscher Bürger des Landes. Und Hablitz geht nicht hin und katalogisiert die Pflanzen nach Spezies und Genus, wie wir das bei Linnaeus finden, sondern er ordnet sie nach geografischer Verteilung und setzt also voraus, dass jeder die spezifischen Charakteristika der einzelnen Pflanzen kennt. Insofern wird also auf eine Krimpflanze verwiesen mit Verweis auf ihr anderes Habitat. Unterschiedliche Klimazonen und Regionen werden genannt. Mit Blick auf die Pflanzen, auf der Krim und in tatarischen Legenden heißt es sogar, dass sich das Klima auf der Krim deutlich veränderte nach der Annexion durch Russland, weil die Wälder abgeholzt wurden und damit die Temperatur sank. Nun gibt es die Idee der alten griechischen Zivilisation. Und die Konstruktion ist dann Griechenland, Rom, Rom, Europa. Wobei Russland in dieser Geschichte außen vor bleibt. Dennoch gibt es aber historisch eine Bevölkerung, eine griechische Bevölkerung auf der Krim. Was gleichzeitig wieder Russland dazu dient, die Krim in ihrer europäischen Verfasstheit zu bekräftigen. Es werden neue Worte gewählt und eine neue Etymologie formuliert. Zum Beispiel wird Tauris dem tatarischen Wort Krim vorgezogen. Der Dnieper heißt künftig Borysthenes und das Schwarze Meer wird nun Euxin genannt. Es herrscht in Russland die Idee eines zweiten Roms, also die Restauration Istanbuls als Hauptstadt des orthodoxen Glaubens. Und koloniale Herrschaft, die Katharina die Große ganz stark zusammen mit den Entwicklungen ihrer Zeit betrachtet. Es gibt eine ganze Reihe von Begriffen, die migrieren. Als die Bolschewiken die Macht übernahmen, versuchten sie sich an der Quadratur des Kreises der imperialistischen Ambitionen, die sie vom Russischen Reich übernommen hatten. Zumindest mussten sie Lippenbekenntnisse angesichts des zunehmend lauter werdenden Rufs nach Selbstbestimmung der Tataren im Kaukasus und in Zentralasien leisten. Schließlich muss ein Bolschewik auch Antiimperialist sein. Die gesetzliche Bezeichnung für die nichtrussischen Völker im Reich war Inarodzki, von anderer Abstammung, wenn man das übersetzt. Ursprünglich diente der Begriff dem Schutz von Menschen, die nicht dem Gesetz unterstanden, beispielsweise Nomaden, deren Zugang zu Weideland gewährleistet werden sollte oder die keinen Militärdienst leisten mussten. Dennoch verschwinden die positiven Absichten, die mit der Schaffung eines Begriffs, der gerade die anderen von uns unterscheidet, einhergeht, meist schnell hinter dem negativen Zweck und macht ihn zur Kurzform für die Unzivilisierten oder Ähnliches. Die Wissenschaftler der Rosen-Akademie für Orientforschung, benannt nach Baron Viktor Romanowitsch Rosen, setzten ihn in Anführungszeichen um, auf die mit ihm einhergehende Problematik hinzuweisen. Als ethnisch Deutscher aus dem Baltikum war Rosen dafür zuständig, dass sich Russland statt auf Ostasien, Indien oder Afrika auf den eigenen Orient und insbesondere auf die muslimischen und buddhistischen Gemeinschaften konzentrierte. Wassili Berthold, ebenfalls deutschstämmig und ein bedeutender Iranologe, stellte das Erbe Turkestans bis zum späten Mittelalter aus dem mittelalterlichen Russland weit überlegen da. Nach dem russisch-japanischen Krieg behauptete er, dass christliche Vorurteile gegen den Islam bis in das 19. Jahrhundert aufrechterhalten blieben. Was würde er wohl über die ersten Jahre des 21. Jahrhunderts sagen? Sergei Oldenburg, ein jüdischer Indologe aus Sibirien, vertrat, dass der europäische Imperialismus in Asien mehr vernichtet als zivilisiert habe. Josef Kowalewski gründete die erste Fakultät für Mongolei-Studien in Europa. Mirza Kasembek, ein persischer Presbyter, initiierte 1848 eine der ersten Studien über die Uiguren. Der Georgier Nikolai Mar erweiterte den Fokus der Kaukasus-Studien um die Betrachtung kleiner Minderheiten ohne etablierte literarische Tradition in der Muttersprache. Sein nachhaltiger Versuch im indoeuropäischen Kontext der Linguistik mit der Betrachtung imperialistischer Ideologien, Kolonialpolitik und europäischem Höherwertigkeitsdenken zu verbinden, nahm die Postcolonial Studies und die Soziolinguistik des Westens um über 50 Jahre vorweg. Der russische Orientalismus, die russischen Orientstudien entstanden jedoch nicht in einem Vakuum. Sie waren sehr stark inspiriert vom deutschen Orientalismus, ihren Orientstudien, wobei hier die Entwicklung relativ spät war, weil auch Deutschland sich erst sehr spät zu einer Kolonialmacht entwickelte. Der größte Unterschied zwischen den russischen Oststudien und denen der imperialistischen Kollegen war die aktive Förderung und Etablierung lokaler Forscher in der Disziplin. Im frühen 18. Jahrhundert war die Bezeichnung Informanten für lokale Übersetzer, Dolmetscher und wissenschaftliche Assistenten nichts Ungewöhnliches. In den letzten Dekaden des 19. Jahrhunderts galten letztere selbst als Wissenschaftler. Wir haben also Nikolai Mar, der nicht nur für die kleinen Minderheiten im Kaukasus kämpfte, sondern auch die lokalen armenischen und georgischen Gelehrten herausforderte, deren Arbeiten allzu oft dem Einfluss des Islam auf die armenische und georgische Kultur und Geschichte herunterspielten. Mars Studien der abchasischen Sprache und des Alphabets brachten ihn mit zwei Personen in Kontakt, deren Führungsanspruch er während seiner gesamten Karriere unterstützen sollte. Samson Chamba und Damit Dula, dem Autor der ersten Novelle, der als einer der Gründer der abchasischen Literatur gilt. Mit den Bolschewiken kommt es natürlich auch zu Versuchen, Unabhängigkeit zu kanalisieren. Korenizatsie ist in diesem Zusammenhang auch zu sehen als ein Argument, dass Russland sich nicht weit genug fortbewegt habe. Anders als England und andere Länder, die Ozeane überquert haben, um andere Länder zu erobern, hat man sich in Russland gerade mal über die Grenzen hinweg begeben. Gleichzeitig ist es wichtig für einen Bolschewiken, sich anti-imperialistisch zu bewegen. Es gab also in den 1920er Jahren einiges, was aus den Nachbarländern ins Mutterland zurückschwappte. Wie gesagt, Mar oder Scherbatskoi, ein polnischer Indologe, der ebenfalls ein ganz starker Unterstützer von Gombodab Tsibikow war, einer der ersten Berufsfotografen Lhasas und Tibets, oder auch Tsiben Tsamtsarano, der eine Schlüsselrolle in der buddhistischen Erneuerung-Bewegung spielte und sich für die Modernisierung des Glaubens einsetzte. Das Pendel schwingt. Das ist seine Natur. Doch wehe dem Narren, der dem zurückschwingenden Pendel im Weg steht. Orientalismus, Orientalism, erschien 1978, wenige Monate bevor der Schah von Persien das Land verließ und Khomeini triumphierend zurückkehrte, um 1979 den Sieg der iranischen Revolution zu erklären. Die Werbestrategien von Vintage Books hätten das in Verhandlungen mit Khomeinis Agenten nicht besser timen können. Zusammen schlugen die Strategen und Khomeini zu und bekräftigten das kraftvolle, nicht-westliche, intellektuelle und politische Handeln.
So it's no exaggeration to say that, in fact, this the Iranian Revolution and the publication of.
Ich übertreibe also nicht, dass diese Folge, wenn ich sage, dass diese Folge der Ereignisse das Feld dezimierte, die Förderung wissenschaftlicher Studien über den Iran und das Perserreich einschließlich des Kaukasus und Zentralasiens durch die Pahlavis versiegte über Nacht. Was blieb, wurde allzu oft statt für die Produktion von Wissen nur noch für die Untersuchung der Institutionen des Wissens ausgegeben. Einstellungsverfahren verzögerten sich angesichts der neuen Morgenröte und anstelle weiterer Feldforschung oder Übersetzungen von Handschriften haben wir heute Dissertationen. Studierende und Fakultäten widmen sich nur noch dem Warum und Wie und nicht mehr der Frage was. Der Orientalismus bleibt zähhaftend dank seiner übertriebenen Reichweite. Deutsche Spezialisten für Aramäisch, Orientalisten, die ultimative Biografie des Mansur al-Halaj in französischer Sprache. Der Autor ist Orientalist, schreibt in der Sprache der Kolonialmacht. Ein usbekischer Gelehrter, ausgebildet im europäischen Bildungssystem der Sowjetunion als Spezialist für sogdische Archäologie. Selbst orientalisierte Untertanen des Reichs Seschmir hat eine Antwort auf alles. In dieser Hinsicht erinnern die dicken Bretter des Orientalismus durchaus an Antisemitismus und wenn du erstmal in seinem Visier stehst, wirst du ihn kaum noch los. Ignaz Golcia, ein ungarisch-jüdischer Wissenschaftler und Rechtsgelehrter, also Edward Saids Bête Noire, war der erste Nicht-Muslime, der an der berühmten Al-Zahar-Universität in Kairo studieren durfte. Er war dem Islam so stark verschrieben, dass man ihn letztlich als den goldenen Scheich bezeichnete. Zumindest nannten seine Kommilitonen und andere an der Fakultät ihn so. Bevor er sich einschreiben konnte, musste er aber beweisen, dass er dem hanafitischen Scheich von Al-Azhar, Muhammad Mahdi Al-Abbasi, treu war. Nach mehreren Stunden Prüfung war er überrascht festzustellen, dass sein Vater, also Al-Abbasis Vater, Jude war. Interessant und überraschend für Golsia. Vielen Dank.